Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Eberts. Mein Traumjob, mein Auto, mein Partner, alles muss perfekt sein. Und ist es das nicht, dann wird optimiert. Selbstoptimierung, unser Thema. Katrin Wessling erzählt davon, wie sie ausgestiegen ist für ein Jahr raus aus ihrem scheinbar perfekten Leben und wie sie ein Buch geschrieben hat. Leistungsdruck in allen Lebensbereichen. Ade. Außerdem reden wir mit Yvonne Kessel, Paartherapeutin, darüber, wie wir entspannt mit Langzeitbeziehungen und Partnersuche im Netz umgehen können. Und wir üben Loslassen mit einem weiteren Buchautor. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt drei Eskalationsstufen für einen Freitagabend. Stufe 1, Freitagabend betrinken, kann sehr lustig sein. Stufe 2, Freitagabend alleine, das ist schon so ein bisschen so, was ist los? Schlechte Laune, keine Freunde? Aber Freitagabend allein zu Hause sich mit Wein betrinken, das ist Eskalationsstufe 3. Da stimmt irgendwas definitiv nicht. Das hat Katrin Wessling eine ganze Zeit lang gemacht, bis sie ausgestiegen ist aus ihrem Job und ihrem bis dato perfekt anmutenden Leben. Und sie hat ein Buch geschrieben. Super und dir, heißt es. Darin geht es um die perfekte Selbstoptimierung und ihren Zusammenbruch. Wir haben darüber geredet, über das Buch und über sie selbst. In dem Roman geht es um Marlene Beckmann, 31 Jahre als Social Media Managerin in einem großen Unternehmen. Ihr ganzes Leben dreht sich darum, sich möglichst perfekt zu präsentieren. Wie viel davon bist du? Ist das autobiografisch?
Zu Teilen. Also es gibt Teile, die sehr autobiografisch sind und welche nicht. Also ich könnte dir das jetzt Kapitel für Kapitel auseinandernehmen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Also sagen wir mal die Hälfte, 50%.
Marlene Beckmann, das ist ja deine Protagonistin, 31 Jahre als Social Media Managerin in einem großen Unternehmen. In ihrem ganzen Leben dreht es sich eigentlich darum, dass sie sich möglichst perfekt präsentieren will. Entspricht das den 50% deiner Person in Wirklichkeit? Perfektes Präsentieren?
Ja, auf eine Art schon. Also ich bin schon eine krasse Perfektionistin und habe besonders echt große Angst davor, dass andere, oder hatte sehr große Angst davor, dass andere Leute merken könnten, dass ich nicht mehr kann, zum Beispiel. Und gleichzeitig ist ja dieser Perfektionismus total absurd, weil die ganze Kraft, die man dafür braucht, die geht einem ja woanders wieder flöten. Das heißt, das Leben wird eigentlich immer unperfekter und man wird immer kaputter eigentlich am Ende.
Das krasseste Bild, finde ich, was du gewählt hast für das, was wie Marlene ist, finde ich, ist das, wo sie mit dem Apotheker, so nennt sie ihn ja Ronny, auf dem Klo verschwindet, um einen Laien Koks zu ziehen. Und dabei sieht sie sich im Spiegel und du schreibst, daneben sitze ich, eine junge Frau, blonde, brustlange Haare, schwarzes Top, ausgewaschene hellblaue Skinny Jeans. Ich sehe die Frau an. Ihre Brüste wirken zu groß für die schmale Silhouette, ihre Schlüsselbeine heben sich deutlich ab, ihre Wangen sind ein bisschen eingefallen, ein wenig eingefallen. Gut, denke ich, sieht sehr dünn aus.
Ja.
Das finde ich echt krass. Wenn man sich überlegt, Marlene ist so ein dünnes Kokser-Mädchen, was nichts essen kann, weil sie so viel kokst.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich kenne nicht wenige Leute, die genau solche Sätze schon gesagt haben und kenne, glaube ich, noch mehr, die sich schon zumindest gedacht haben. Also es ist ja auch dieser Schick einfach.
Heroin-Schick.
Ja, mittlerweile ist es dann, glaube ich, einfach Kokain oder Kokain-Schick. Die halt einfach zur Leistungssteigerung eingesetzt werden und die halt auch sozial am meisten akzeptiert sind. So. Also ich kenne halt Leute, die halt durchaus Adderall, also irgendwelche ADHS-Medikamente als völlig normale, leistungssteigernde Mittel einfach ansehen, genauso wie sie es nicht schlimm finden, jetzt halt mittags mal eine Line Kokain zu ziehen, weil dann können sie sich halt ein bisschen besser konzentrieren. Und das ist also, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber zumindest in Berlin und in dieser Blase, in der ich lebe, ist das absolut gesellschaftlich akzeptiert, sehr viel Drogen zu nehmen und sehr wenig zu essen.
Ja, aber ich frage mich, wie paradox das ist. Wir machen uns krank, das macht dich ja körperlich krank, um einem, es ist ja auch ein Gesellschaftsideal, ne?
Ja,
du kriegst es ja so vorgelebt, du musst so dünn sein. Und
ja,
leistungsfähig.
4 Tage Detox, 2 Tage feiern,
genau.
1 Tag Koma. So. Also das ist so der Lifestyle und macht ja nichts, ist ja geil und so. Ich finde das auch echt sehr bedenklich. Aber die Körper machen sowas auch echt lange mit. Also wie gesagt, ich kenne wenige Leute, deren Leben das schon viele Jahre ist und die trotzdem ganz normal Karriere machen und wo die Eltern nie sehen würden, so, oh Gott, der geht's nicht gut, außer dass die vielleicht dünn ist.
Waren das so die Gedanken, die bei dir, also Na, bei denen natürlich nicht, sondern bei Marlene dazu geführt
natürlich.
Haben. Natürlich bei Marlene dazu geführt haben, dass sie gesagt hat, so, ich muss meinen Job jetzt dann kündigen. Ich komme jetzt hier nicht mehr weiter. Diese ganze Selbstdarstellungsnummer und ich muss hier durchhalten und niemand darf merken, dass es mir eigentlich total beschissen geht. Ich sage immer nur, nö, alles super. So heißt ja auch bezeichnenderweise dein Buch. Waren das so die Gedanken, die du dir gemacht hast, bevor du dann diesen Cut gemacht hast in deinem Leben?
Das Buch habe ich tatsächlich auf Grundlage dieses einen Bildes geschrieben, eines Mädchens, das Drogen nimmt, um überhaupt durch den Alltag zu kommen und am Ende genau daran eigentlich zugrunde geht. So. Und das war eigentlich der Gedanke dahinter, dass sich dieses ganze Arbeitskonstrukt da so rumgewickelt hat, ist ja was ich auch von mir kenne und kannte und was ich auch irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Also Jobs, in denen es darum geht, irgendwie immer perfekt zu sein und immer freundlich zu sein und irgendwie möglichst wenig Emotionen, möglichst viel Arbeit und so. Und das ist halt einfach eine Welt, die, glaube ich, ganz viele Leute leider kennen. Also einfach eine Berufswelt, die absolut grausam und kalt ist und in der es auch, also in der aber trotzdem alle die ganze Zeit lächeln und sich fragen, wie es beim Yoga war. So, alles ist immer super, dabei ist unter der Oberfläche halt gar nicht super und es gibt gar kein Pardon einfach. Und das war der Gedanke hinter Super und Dir.
In Hamburg, in der Schanze hat sie gelebt, in einem stylischen Loft, hat viel Geld verdient, hatte einen super Job in einer angesagten Werbeagentur, der Inbegriff von jung, erfolgreich, gut aussehend. Die perfekte 31-Jährige in ihrem perfekten Leben. Wir reden ja heute Abend über Selbstoptimierung. Selbstoptimierter ging es nicht mehr als bei Katrin Wessling, hat sie ja gerade schon erzählt. Aber alles nur Fassade. In Wirklichkeit war sie völlig am Ende und brauchte dringend einen Cut. Den hat sie gemacht. Für ein Jahr ist sie raus aus allem, hat den Roman Super und Dir geschrieben. Eine Abrechnung mit dem Schein und Nicht-Schein in der Werbewelt. Wie war denn das bei dem Gedanken auszusteigen aus deinem super begehrten Job? Hattest du keine Angst, dass du nie wieder einen neuen Job findest? Existenzängste?
Ja, ich habe mega Existenzangst und das ist auch das Schlimmste, was man da halt in der Zeit schaffen muss. Also diese Angst auszuhalten, weil die kriegt man nicht weg. Das Ding ist, dass sie aber auch nicht weggeht, wenn man einen Job hat. Weil wenn man einen Job hat, dann denkt man die ganze Zeit, ich darf diesen Job nicht verlieren. Oder was ist, wenn die jetzt die Beförderung kriegt und ich nicht? Oder was ist, wenn dieses Unternehmen pleite geht oder whatever? So, es verlagert sich einfach nur. Und der letzte Schritt ist natürlich, wenn sie bei einem selber ist und man denkt, fuck, ich habe gekündigt oder ich wurde gekündigt oder ich will da nicht mehr arbeiten und ich bin jetzt selber dafür verantwortlich, was jetzt mit mir und meinem Leben geschieht. Ich kann das nicht auf den Arbeitgeber schieben. Und das ist super hart auszuhalten. Und das hört auch nie auf, diese Angst. Andererseits ist es auch total schön, einfach mal ausschlafen zu können, wenn man das möchte und mal 14 Stunden zu arbeiten und dann 2 Tage nicht. Anstatt halt irgendwie ständig nur in einem Rad zu sein für andere Leute. Und das ist aber auch kein Masterplan, den man jedem jetzt raten kann. Das hat bei mir funktioniert, weil ich die Voraussetzungen hatte, weil das eine Branche ist, in der man selbstständig sein kann und weil ich vom Bücherschreiben auch leben kann. Aber einer Krankenschwester jetzt zu sagen, ach, kündige doch mal, mach doch mal, was du willst, so wäre halt auch total vermessen. Also so einfach ist es ja nicht.
Mhm. Und was hat die Pause für dich persönlich gebracht?
Sie hat mich gesund gemacht. Sie hat, ich war vorher wirklich ein Wrack. Also ich war richtig im Arsch und seelisch und auch körperlich. Ich hatte ständig schwerste körperliche Erkrankungen. Ich musste ständig ins Krankenhaus. Mein Immunsystem war am Ende und meine Seele auch. Und in diesem Jahr bin ich gesund geworden und bin wieder ein Mensch geworden. Und das war ganz krass. Also es gab viele Momente auch, wo ich echt geweint habe über mich und die Zeit, dass ich mir das angetan habe und so lange überhaupt damit gewartet habe. Also das war lebensnotwendig.
Aber wo ist denn deine Familie und deine Freunde? Wo sind die denn geblieben? Die haben gar nichts gemerkt.
Doch, natürlich. Also die haben, also am Ende waren das die gesagt haben, es reicht jetzt, ist jetzt Schluss. Hörst jetzt auf damit. Aber wie gesagt, ich war genauso gut wie Marlene darin, nach außen hin das perfekte Leben zu imitieren. So sei ja auch, ich habe in einem Mega-Loft gewohnt, mitten in Hamburg, in der Schanze. Ich hatte immer viel Geld, ich hatte immer coole Klamotten. Nach außen hin sah das alles so aus wie das Leben, das eben jeder gerne hätte. So. Und bis die anderen gemerkt haben, wie schlecht es mir geht, das war schon viel später. Also.
Was für Reaktionen gibt es denn jetzt auf deinem Buch eigentlich?
Ehrlich gesagt ist es ist ja jetzt schon in der 3. Auflage und das ist echt wunderschön für mich, aber es ist auch erschreckend zu sehen und zu lesen, wie viele Menschen mir jeden Tag schreiben, dass es ihnen genauso geht, auch aus meiner Branche. Also gerade aus der Werbebranche, aus der Journalismusbranche und Marketing und sowas, das ist alles, offensichtlich ist das eine komplett kranke Umgebung, in der wir uns da alle befinden. Ich glaube, es kommt einfach viel auch auf den Betrieb an und es kommt auch viel darauf an, wie die Angestellten miteinander sind und wie da so die Unternehmenskultur ist. Weil wenn du da irgendwie einen Kicker hinstellst und einen Kühlschrank und irgendwie abends ab 8 gibt es Pizza und ab 10 gibt es Taxi, du also quasi alles dafür tust, dass deine Angestellten einfach auch bis um 10 bleiben wollen, weil sie dann zum Beispiel mit dem Taxi nach Hause fahren können, weil sie so erschöpft sind, dann tun die das natürlich auch alle. Und das ist einfach eine komplett verfehlte Unternehmenskultur, die da herrscht und nicht die Schuld von Arbeitnehmern, dass sie sich kaputt arbeiten. Mhm. Weil wenn alle bis um 10 bleiben, dann bleibt man selber auch bis um 10.
Wenn du jetzt zurückblickst auf dein Jahr Pause, auf das die Jahre, die du vorher, wie du selber gesagt hast, verschenkt hast, hast du abschließend was auch für die Leute, die dir deine Mails schreiben, wo du sagst, hier, das ist meine Meinung, das sage ich euch zur Selbstoptimierung eurer Person, eures Lebens, eures Jobs, eurer Beziehung. Das würde ich gerne nochmal loswerden.
Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass kein Job und kein Arbeitgeber der Welt es wert ist, sich selber zu verraten. Also ich glaube, wenn man sich daran hält, dann kommt man schon relativ weit und bleibt relativ gesund, weil sich kaputt machen für einen Job, für einen Pitch, für einen Kunden, für irgendwas anderes ist einfach so dumm, weil die Zeit, die man braucht, um sich davon zu erholen, ist doppelt und dreifach so lang und das ist es nicht wert. Es ist niemals wert. Kein Pitch der Welt ist es wert, dass man ein halbes Jahr lang sich wie der allerletzte Dreck fühlt.
Katrin Wessling ist Aufsteigerin aus der Welt der Selbstoptimierung. Adieu Werbebranche, hallo Buch, super. Und dir ist der Roman über diese Auszeit natürlich nur in Ansätzen autobiografisch und super lesenswert auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir optimieren nicht nur unsere Körper, unsere Performance im Job, sondern auch unsere Beziehungen. Wer schon woanders das Maximum rausholt, der oder die versucht das natürlich auch beim Partner. Der muss perfekt sein. Selbstoptimierung. Dank des Netzes gibt es so viele potenzielle Partner wie wahrscheinlich noch niemals zuvor. Was macht das mit uns? Darüber rede ich mit Yvonne Kessel, Psychologin und Paartherapeutin. Wie nehmen Sie das denn wahr? Mehr potenzielle Partner, ist das dann auch gleich höhere Ansprüche bei uns?
Die Ansprüche sind sicherlich durch das Online-Dating gestiegen. Es liegt einfach daran, dass wir dadurch eine viel, viel größere Auswahl haben an potenziellen Partnern und natürlich auch einfach sehr viel besser aussieben können nach bestimmten Kriterien. Also wir haben einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, als wir früher hatten und legen dann eben auch bestimmte Ansprüche fest und können eben auch relativ schnell von einem zum nächsten switchen.
Aber das ist doch per se erstmal gar nicht schlecht, wenn man ganz genau gucken kann, wer passt wie zu mir. Ich suche mir den oder diejenige aus, die oder der vielleicht am besten zu mir passt. Oder gibt es Ihrer Meinung nach diesen, es ist ja schon relativ optimalen Partner gar nicht?
Ja, ich sag mal so, den richtig optimalen Partner gibt es in dem Sinne nicht. Natürlich gibt es Menschen, die eher besser oder eher weniger gut zueinander passen. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass Studien ergeben haben, dass wir zwar bestimmte Vorstellungen haben von unserem idealen Partner. Also der soll so und so aussehen, diese Charakterstärken haben und so weiter. Dass aber in aller Regel Beziehungen, die lange halten und überhaupt die Art, wie sich Menschen zusammenfinden, dann gar nicht das widerspiegelt, was wir eigentlich vorher uns gewünscht haben. Also da gibt es gar keine Korrelation zwischen dem, was wir uns wünschen und vorstellen und was tatsächlich am Ende bei rauskommt.
Das ist ja komisch. Wie haben Sie das denn festgestellt? Haben Sie da die gleichen Leute auf der Suche befragt und dann in der Partnerschaft oder wie?
Genau, es wurden zunächst Singles befragt, wie welche Kriterien sie eben festlegen, wie ein Partner, eine Partnerin sein muss. Und dann wurde in Langzeituntersuchungen sozusagen geguckt, erfüllt dann der oder die Partnerin, wenn sich Beziehungen ergeben haben, tatsächlich die Kriterien, die die Person am Anfang mal genannt hat.
Okay, also optimieren wir am Ende vielleicht doch gar nicht so, wie es uns die Online-Portale vorgeben.
Ich sag mal, wir versuchen es und haben dadurch natürlich relativ hohe Ansprüche, aber das, was am Ende bei rauskommt, muss nicht unbedingt tatsächlich eine Optimierung sein.
Ab wann wird denn eine Optimierung zum Problem, wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin?
Also problematisch ist es natürlich, wenn ich einfach ganz stark überhöhte Ansprüche bei der Partnersuche entwickle. Also natürlich darf man bestimmte Kriterien haben. Also man kann sagen, mir ist es wichtig, dass mein Partner, meine Partnerin beispielsweise größer ist als ich oder dass er oder sie treu ist oder. Also man muss da jetzt nicht völlig ohne Erwartungen oder ohne Bedingungen sozusagen in die Partnersuche gehen. Aber je mehr Kriterien erfüllt werden müssen vom potenziellen Partner, desto schwieriger gestaltet sich natürlich die Partnersuche. Und irgendwann kann es natürlich so sein, dass ich dann einfach überhaupt gar nicht mehr jemanden finde, der für mich für eine Beziehung geeignet ist, weil meine Ansprüche einfach völlig überhöht sind. Und das ist einfach wichtig, sich auch klar zu machen, dass wir alle Fehler haben, natürlich potenzielle Partner, aber wir selbst natürlich auch.
Online-Dating hat die Partnersuche ja auch stark rationalisiert. Da gibt es zum Beispiel die Partnervermittlung OkCupid. Da zeigen Prozentzahlen an, wie gut man zusammenpasst. Finden Sie sowas absurd? Oder sagen Sie, ja, das ist doch vielleicht dann auch recht aussagekräftig?
Ist es in der Regel so, dass bestimmte Übereinstimmungsmerkmale nicht unbedingt verkehrt sind für die Partnersuche und für eine tragfähige Partnerschaft. Letzten Endes vergisst man aber bei dieser Online-Dating-Geschichte eine ganz wichtige Sache. Und zwar, dass natürlich die Biologie eine große Rolle spielt.
Also Gerüche zum Beispiel.
Genau. Das bedeutet, ich muss tatsächlich, wenn ich jemandem gegenüberstehe, kann der mir sehr, sehr ähnlich sein, aber ich muss den riechen können. Ich muss das Gefühl haben, ja, das ist es irgendwie, der passt zu mir. Und da können wir manchmal gar nicht so genau sagen, warum wir dieses Gefühl haben. Das heißt, so arg aussagekräftig sind dann Prozentzahlen bei Datingportalen auch nicht.
Ja, ich glaube, das ist einfach die Biologie, die uns da übermannt oder überfraut.
Richtig.
5 Jahre Beziehung und jeden zweiten Abend Sex. Ja, mag sein, dass das bei dem ein oder anderen Pärchen tatsächlich so ist, aber ich bilde mir ein, bei einem Großteil der Paare ist es dann eher im Schnitt einmal pro Woche. Und auch, dass man in der Langzeitpartnerschaft nicht mal so einen Blick nach rechts oder links riskiert, andere Menschen wieder sexy findet, halte ich auch für ein Gerücht. Nicht umsonst leben immer mehr Paare in offenen Beziehungen, genehmigen sich Sex außerhalb der Beziehung, genießen aber die Vorzüge einer festen Partnerschaft. Es ist komisch, dass man da nicht offen drüber reden kann, dass nach außen alles so den perfekten Schein einer monogamen Beziehung haben muss, wenn das denn das persönliche Bild von einer perfekten Beziehung ist, eine monogame Beziehung. Selbstoptimierung macht also offenbar auch nicht vor der Liebe Halt. Was macht das mit uns? Darüber rede ich mit Yvonne Kessel, Psychologin und Paartherapeutin. Ich komme jetzt mal zu einem Autor, zu Michael Nass, der hat das Buch Generation Beziehungsunfähig geschrieben und er sagt, bei der ganzen Ego-Show unseres optimierten Lebens geht es nur noch um uns. Da hat ein Partner eigentlich gar keinen Platz mehr. Stimmt das?
Ich würde dem ein bisschen widersprechen, wobei da natürlich auch was Wahres drin ist oder sozusagen der Kern, würde ich sagen, hat was Wahres. Letzten Endes ist es so, dass wir, wenn wir einen Partner oder eine Partnerin suchen, eigentlich auch immer jemand suchen, der sozusagen all unsere Wünsche erfüllt. Das ist so ein Idealbild, was wir haben. Also wir suchen jemand, der uns und unser Leben im besten Fall besser macht. Und das Problem ist dabei einfach, dass wir gerade in der heutigen Zeit einfach mit völlig überhöhten Erwartungen in Beziehungen einsteigen und wirklich auch völlig überhöhte Erwartungen an lange Beziehungen haben. Das heißt also, wir haben das Gefühl, auch in einer längeren Beziehung muss es immer noch so prickelnd und spannend sein wie am Anfang. Ich muss den anderen immer noch so reizvoll finden. Es dürfen keine Streitigkeiten aufkommen. Der andere muss mir jeden Wunsch von den Augen ablesen und so weiter. Und da sind wir halt sehr geprägt, auch einfach durch so ein Idealbild der romantischen Liebe. Der Partner ist sozusagen derjenige, der jetzt unser Leben komplett macht, der uns glücklich macht. Und so funktioniert das natürlich auf Dauer nicht, weil für das Glücklichmachen sind wir erstmal selbstverantwortlich.
Viel zu viel Rosamunde Pilcher im ZDF.
Absolut.
gut, dass unsere Zielgruppe das nicht guckt. Die sind da realistischer. Nun gut, was heißt denn das für Beziehungen? Weil sie es ja gerade sagt, wir suchen ja im Grunde jemanden, der uns und unser Leben komplettiert. Wie egoistisch. Deswegen gehen wir im Grunde eine Beziehung ein. Was heißt denn das für eine Beziehung, wenn beide tatsächlich immer nur versuchen, ein Puzzlestückchen zu finden, um quasi ihr eigenes Leben zu verbessern? Das ist, wie gesagt, sehr egoistisch, aber ist es nicht besser, man geht mit der Herangehensweise daran, ich suche einfach jemanden, eine Beziehung, um glücklich zu sein und nicht um mein Leben zu verbessern?
Ja, das definitiv. Also Beziehungen machen natürlich glücklich und sind durchaus positiv, können auch einen positiven Effekt auf mich haben. Aber es wird eben dann schwierig, wenn ich sage, der andere muss mich glücklich machen oder diese Beziehung muss mich glücklich machen. Denn das ist eben dauerhaft nicht möglich. Ich muss, wenn ich eine Beziehung eingehe, auch immer im Auge behalten, dass gerade längere Beziehungen einfach auch leider, und die Leute hören es immer nicht gerne, aber doch auch ein großes Stück Arbeit bedeuten, weil es hat viel mit Toleranz zu tun, es hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun, viel damit, dass ich wirklich den anderen eben auch sehe mit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen und dass ich eben nicht nur mich selbst in den Mittelpunkt stelle.
Wenn jetzt die Suche nach dem Optimalen, also meine Schlussfolgerung, nicht zum großen Beziehungsglück führt, jedenfalls nicht ohne Arbeit, worauf setzen wir dann stattdessen?
Wichtig ist, sich immer wieder klarzumachen, dass man eben einen Menschen vor sich hat, der eben auch Bedürfnisse hat, Wünsche hat, der Fehler hat, genauso wie wir selbst, und dass das auch in Ordnung ist. Und dass eben ja viele Bilder der romantischen Liebe, mit denen wir so konfrontiert sind, einfach tatsächlich nicht der Realität entsprechen.
Yvonne Kessel, Psychologin und Paartherapeutin, jetzt bitte nicht zusammenbrechen, nachdem sie euch aus Wolke 7 wieder runtergeholt hat in die Realität. So ist es nun mal. Beziehungen sind harte Arbeit. Und da sind wir dann wieder beim Thema Optimierung.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Möglichst viele Likes für die Fotos auf Instagram. Gleichzeitig natürlich eine total erfüllte Beziehung. Und im Job muss dann auch immer alles ganz, ganz toll laufen. Ach so, ja. Und bewusst und ausgewogen ernähren wollen wir uns auch noch unbedingt. Selbst wenn jetzt nicht alles auf euch zutrifft, aber wir setzen uns manchmal ganz schön selbst unter Druck. Wir wollen uns ständig selbst optimieren, weil wir denken, dann sind wir glücklich. Auf jeden Fall. Aber wie so oft, wenn wir Dinge ganz unbedingt wollen, dann verkrampfen wir. Wie werden wir eigentlich alle wieder ein bisschen entspannter und lockerer? Darüber spreche ich mit Steve Ayan, Psychologe und Autor des Buches Locker lassen. Warum sind wir so sehr auf Optimierung aus?
Ich glaube, dass der Wunsch nach Selbstoptimierung, also sich gut zu präsentieren oder seine Potenziale auszuschöpfen, ja, zunächst mal so verbreitet ist, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, die ja maßgeblich auch auf Konkurrenz aufbaut. Also wir konkurrieren in allen möglichen Bereichen um gute Schulen, um Studienplätze, Jobs, um Partner oder einfach auch nur um Anerkennung. Und da liegt es eben nahe, sozusagen das Beste aus sich herausholen zu wollen.
Im Vergleich zu unseren Eltern oder auch zu unseren Großeltern muss unsere Generation ja unglaublich viele Entscheidungen treffen. Wir wollen ökologisch bewusst leben, uns gesund ernähren. Wir wollen im Job gut sein, eine tolle Partnerschaft haben. Sind wir am Ende mit all dem, was wir entscheiden müssen und verbessern wollen, nicht einfach überfordert?
Mir würden da spontan erstmal drei Dinge einfallen. Das eine ist, dass im Zuge der Selbstoptimierung immer wieder so getan wird, als wenn der Einzelne, das Individuum halt vollkommen verantwortlich ist für sein Wohl und Wehe. Also so, als gäbe es keine Zufälle des Lebens oder Schicksalsschläge oder auch sozusagen soziale Umfelder, die halt beeinflussen, wie wir so sind und wie wir uns geben. Ein anderer Punkt ist, das haben Sie gerade angesprochen, dass sich halt sehr viele Menschen quasi überhaupt gar keine Fehler oder Schwächen mehr zugestehen mögen, weil sie denken, für die gibt's keinen Platz mehr, das ist alles suboptimal und muss irgendwie, da muss man sich sozusagen am Riemen reißen und es besser machen. Also diese Art von Perfektionismus ist eben auch nicht gerade förderlich, um zufrieden zu leben oder glücklich zu sein. Und ein dritter Punkt ist so ein sehr verbreiteter Denkfehler, der besagt, je bewusster wir uns sind, je mehr wir uns auf uns selbst konzentrieren, Dinge bewusst kontrollieren wollen, desto besser würden wir abschneiden. Und das ist so ein, also je mehr bringt mehr sozusagen. Und das ist eine Denke, die uns auch häufig im Weg steht.
Das ist doch eigentlich, da muss ich jetzt mal kurz an meine Jugend denken, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass ich auch immer extrem ehrgeizig war. Eine 3 durfte ich für mich, für das, was ich so von mir selber erwartet habe, natürlich nicht nach Hause bringen. Es musste schon eine 2 oder eine 1 sein. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich teilweise so richtige Blackouts hatte, weil ich vor den Klausuren so eine Panik hatte, dass ich das nicht hinbekomme, diese scheiß 1 oder diese scheiß 2 zu schreiben, dass ich wirklich dann gar nichts mehr wusste. Der Kopf war leer. Ja, komplett leer. Und dann bin ich panisch geworden. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder? Dass wir einfach denken so, wir müssen und noch eine Schippe drauf und es wird noch mehr gelernt und es wird noch mehr verbessert und dann wird's richtig super. Und dann ist man so verkrampft, dass eigentlich gar nichts mehr geht, oder?
Ja, also ich glaube, das war eine sehr anschauliche Beschreibung von einem Phänomen, das wir alle aus dem Alltag irgendwie kennen. Also, dass man einfach sehr leicht verkrampft oder sein eigentliches Wissen oder sein Potenzial eben nicht abrufen kann, wenn man sich zu stark unter Druck setzt. Und dazu gehört eben häufig sich sehr auf sich zu konzentrieren. Also, um locker zu bleiben in so einer Situation, im richtigen Moment quasi abschalten zu können, da ist es halt hilfreich, wenn man den Fokus halt woanders richten kann, zum Beispiel auf die Sache, um die es eigentlich geht und gar nicht so sehr auf sich selbst. Also diese Vorstellung, ich muss jetzt jedes Wort genau abwägen oder jetzt nur keinen Fehler machen oder so etwas, das führt oft in die Sackgasse. Also wir hatten vielleicht gerade vor kurzem ein sehr schönes Beispiel dafür, auch bei der Fußball-WM. Also auch wenn ich jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht psychologisieren will, aber es sah doch sehr stark danach aus, dass sich da auch ein paar Jungs sehr stark unter Druck setzten und mit sehr vielen Bedenken, was alles passieren könnte, wenn man jetzt nicht noch ein Tor schießt, über den Platz schlüpfte. Mhm. Ja, insofern passiert das selbst so gestandenen Fußballprofis, so wie jedermann auch.
Hast du ein paar Beispiele, konkrete Beispiele dafür, wie wir es hinkriegen, lockerer zu werden in so einer Situation, in der man dazu neigt, total zu verkrampfen?
Das ist natürlich eine große Kunst, weil man letztlich eben nicht durch noch mehr Denken und sich zusprechen so leicht davon runterkommt. Also man gerät da halt leicht in so eine Spirale, in so einen Teufelskreis, irgendwie sich dann auch noch Vorwürfe darüber zu machen, dass man jetzt so viel dummes Zeug gedacht hat oder sich nicht zusammenreißen konnte. Wichtig ist, glaube ich, dass man das einübt, sich einfach so Strategien zurechtlegen, die man aber einübt, ohne dass man da jetzt bewusst dran denken muss. Also
was sind das denn für welche?
Ja, so Mantren zum Beispiel können das bei manchen Leuten sein. Also so selbstverstärkende Sprüche irgendwie, ne, du schaffst das, kein Problem oder bleib locker oder sowas. Da geht es gar nicht so sehr darum, was man da inhaltlich zu sich sagt, sondern dass man einfach so eine Art, dieser Spruch ist wie so ein kleiner Talisman oder so, der auch als Ablenkung funktionieren kann. Also sich selbst Mut zusprechen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass es so, also so im Zuge dieser Selbstoptimierung haben viele Leute die Vorstellung, dass es Dinge gibt, die sind einfach nur Zeitverschwendung, wie zum Beispiel einfach Müßiggang treiben oder
spielen. Oh, geht gar nicht. Einfach nur abhängen geht gar nicht.
Einfach nur abhängen, Musik hören oder
ja, geht gar nicht.
Rumtrödeln, solche Dinge. Wenn man das genau betrachtet, und das gibt tatsächlich auch so aus der psychologischen Forschung zum Beispiel eine ganze Menge Belege dafür, sind das eigentlich sehr wichtige Phasen, in denen man halt dieses Abschalten quasi lernt oder automatisiert. Dass es eben Momente gibt, in denen man halt nicht muss, so, dem es auch egal ist, was jetzt passiert, ob man gut ist oder nicht.
Steve Ayan, Literaturwissenschaftler, Psychologe und Autor des Buches Lockerlassen. Seine Tipps gegen zu viel Selbstoptimierung: Kopf ausschalten und einfach mal treiben lassen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Köln. Die vielen tausend Liebesschlösser auf der Kölner Hohenzollernbrücke sind seit langem eine Attraktion für Bürger und Touristen. Nun wurden einige von ihnen abmontiert, aus Sicherheitsgründen. Manche Schlösser seien sehr groß und ragten ziemlich weit in den Fußgänger- und Radfahrerweg der Eisenbahnbrücke. Wenn die Schließvorrichtungen dann auch noch selbst geschweißt und scharfkantig seien, stellten sie eine Gefahrenquelle dar. Das Ordnungsamt müsse dann einschreiten. Dabei gehe es nicht um das Gewicht, das sei kein Problem, sagte ein Sprecher der Stadt heute. Alle Schlösser zusammen wiegen sagenhafte 40 bis 45 Tonnen. An einem Absperrgitter der Brücke haben Liebespaare im Laufe der vergangenen Jahre Abertausende von vielgestaltigen Vorhängeschlössern festgemacht. Die Schlüssel werden in den Rhein geworfen, auf das die Liebe immer halten möge. Oder zumindest so lange, bis das Kölner Ordnungsamt die Eisensäge ansetzt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.